Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 89. Und wie immer dabei ist mein fabelhafter Co-Host, und zwar der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Es ist viel zu warm draußen, aber leider scheint auch viel zu sehr die Sonne und wir müssen jetzt Podcast machen. Nice.
Genau, aber wir haben auch eine vollgepackte Sendung heute. Und zwar reden wir zum einen über die am letzten Wochenende stattfindende Kaltheim Championship. Dann reden wir kurz über das Verlassen von Card Market für ein paar Tage, das auch letzte Woche war. Und dann kommen wir zum großen Block Strixhaven. Einmal reden wir über die Kernmechaniken und Mystical Archives. Dann über die besten Mystical Archives-Karten in Historic, denn da ist das Einzige, wo sie eine Legalitätsänderung quasi drin haben. Und dann haben wir es auch schon. Dann zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht noch ein Ask Us Anything. Ich bezweifle das im Moment, aber wir schauen einfach, wie wir vorankommen. Aber bevor wir loslegen, ein ganz kurzer Hinweis, dass wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, zum einen haben wir da jetzt, als habt ihr letzte Woche schon mitbekommen, eine Teilung. Das heißt, jedes einzelne Thema wird dann nochmal ein einzelnes Video sein. Wir arbeiten gerade noch daran, dass das Ganze sich schöner und vollwertiger anfühlt und nicht so krass abgehackt ist, wie es beim letzten Mal war. Da sind wir also noch ein bisschen herumprobieren, aber stay with us. Wir sind von dem ersten Ergebnis auf jeden Fall schon mal positiv beeindruckt und es zeigt auf jeden Fall ein bisschen was an Wirkung. Und dementsprechend, wenn ihr uns dann auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren unter den Parts, die euch interessieren. Dasselbe auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts etc. machen. Also wenn ihr da eine Möglichkeit habt zu reviewen, hilft uns das sehr, sehr weiter. Kommt auf unseren Discord und diskutiert mit uns über Spoiler und tritt mit uns in Interaktion. Und zu guter Letzt, wenn ihr den Podcast auch noch finanziell unterstützen wollt, schaut bei uns bei Patreon vorbei. Da könnt ihr mich im Speziellen und den Podcast im Allgemeinen finanziell unterstützen, wenn ihr denn so wollt. Wir wären euch sehr dankbar. Aber dann würde ich sagen, legen wir mal los mit Kaltheim Championship, aka eigentlich ja auf einem Level von der Pro Tour, nur merkt es irgendwie keiner, oder?
Wir hatten eine Riesendiskussion darüber, weil dadurch, dass es andauernd umbenannt wird, weiß niemand, was das jetzt gerade ist und was für ein Prestige-Level das ist. Mhm. Ist das jetzt ein BTQ? Ist das eine Pro Tour? Ist das eine World Championship? Was ist denn das?
Also, soweit ich weiß, ist es quasi wie eine Pro-Tour, nur halt quasi online. Und man kann sich halt einfacher dafür qualifizieren, wenn man von außerhalb kommt, glaube ich.
Ich glaube auch tatsächlich. Aber ich war mir halt die ganze Zeit nicht sicher und ich habe keine Erklärung gefunden. weil es wird halt nicht gestated, okay, so hieß das früher, so heißt das jetzt. Das findet man halt einfach nicht. Das finde ich sehr schade. Aber ich glaube, du hast recht, ja.
Hast du es denn schauen können? Das Ganze wurde ja übertragen auf Twitch. Wie sind denn so deine Eindrücke davon?
Ich habe nur den deutschen Stream gesehen von Solaris und seinen Co-Host.
Ja.
Und ich fand Standard ein bisschen langweilig. Mhm. Aber da erzähle ich, glaube ich, unseren Zuhörern nichts Neues. Mich hat tatsächlich aber Historic sehr beeindruckt. Und wenn ich nicht unendlich viele Wildcards in Historic pumpen müsste, hätte ich wahrscheinlich schon an diesem Wochenende mein Magic Arena upgedatet und hätte mal angefangen, ein bisschen auf das Historic was zu spielen. Mhm. Gerade weil es halt auch so ein paar Decks gibt, wie das Schwarz-Weiß Auras, was ja auch gewonnen hat, unter anderem.
Genau.
Das fand ich einfach super interessant. Und du als Boggles-Spieler musst das Ding doch einfach feiern, oder nicht?
Ja, ich spiele ein sehr, sehr ähnliches Deck, auch im Pioneer, was, glaube ich, so 80% sich überschneidet mit den Karten, die da drin sind. Das Einzige, was natürlich in Pioneer nicht ist, ist der Core Spirit Dancer, der aber halt in also generell in Aura-Decks, wo Herr Boggles zugehört, einfach ein absoluter All-Star ist. Ich finde halt sehr schön in diesem Deck, dass Hateful Eidolon halt einfach so eine sehr interessante Art der Interaktion ermöglicht. Also davon bekommen deine Dead Weights und was gibt's da noch für zwei Mana? Nochmal so ein -3/-3 Enchantment quasi für den Gegner hat noch mehr Value, weil es quasi ist wie ein Lightning Strike plus du ziehst eine Karte, wenn du es auf eine Kreatur castest. Und das sind einfach sehr, sehr starke Interaktionen, werten diese Karten auf und ich mag den Archetypen auch sehr. Ähnlich wie bei dir, ich glaube, für das volle Deck fehlen mir noch ein paar Karten. Ich glaube, ich spiele die Mono-White Aura-Variante momentan auf Historic, aber es freut mich natürlich sehr, dass sie hier gewonnen hat, weil ich dann doch ein sehr großer Fan davon bin. Und fast noch mehr freue ich mich über die Tatsache, dass der gute Champion von diesem Kaltheim Championship, der gute Arne Huschenbett war. Und zwar, der kommt aus Deutschland. Ein deutscher Mitkamerad. Hast du ihn schon mal irgendwo gesehen oder irgendwo ist dir schon vorher irgendwie aufgefallen?
Ja, also er ist vorher schon aufgefallen. Arne ist jetzt nicht kein unbeschriebenes Blatt. Wenn man nach ihm googelt, findet man auch ganz oft seinen Bruder.
Ja.
Der ist, glaube ich, zweifacher Schachmeister.
Ja, der ist Schachtyp auf jeden Fall.
Ja, ja, ganz genau. Groß im Schach. Und Arne ist auch ein super netter Kerl. Ich habe jetzt nicht unglaublich viel mit ihm zu tun gehabt, aber ich habe ihn hin und wieder mal getroffen. Der war ja ganz nett. Mhm. Und ja, ich fand es sehr krass, weil der Name hat mir erstmal nichts gesagt, bis ich dann das Bild gesehen habe, weil ich bin ja ganz schlecht in Namen. Und dann habe ich es einfach mal gegoogelt und habe halt diese Bilder gesehen und dachte mir, oh krass, den kennst du. Ja. Mit dem hast du dich schon unterhalten. Das war schon ganz cool.
Ja, das stimmt. Also mich hat es auch sehr gefreut. Ich habe auch mit den, also ich habe das Turnier nicht wirklich mitbekommen. Also ich habe natürlich mitbekommen, dass Solaris da den Stream macht, aber an dem Wochenende, ich versuche jetzt gerade mit Homeoffice und so, dass man alles irgendwie am PC macht, gerade die Wochenende ein bisschen weniger am PC zu sein. Und dementsprechend habe ich es jetzt nicht so nachgeschaut. Allerdings habe ich ein bisschen was auf Twitter mitbekommen zu diesem Turnier. Mhm. Und zwar eine kleine Diskrepanz in einem Match zwischen Shaha Shenha und Gregor Kowalski. Hast du das mitbekommen, was da passiert ist?
Aktiv nicht. Ich habe es nachher ein bisschen erzählt bekommen, beziehungsweise dann halt auch auf Twitter nachgelesen.
Ja.
Aber aktiv war das genau eine von den Phasen, wo ich am Kochen war.
Ja, verstehe, ja. Ja, es ist interessant, weil soweit ich es verstehe, hatten die quasi ein normales Game One. Also ich glaube, Gregor hat da gewonnen und Game Two wird quasi ist Arena einfach abgebrochen. Und daraufhin wurde gesagt, okay, wir rekonstruieren das Match. Wir machen quasi einen Restart von der zweiten Runde. Dabei ist jedoch, wie im Nachhinein rausgekommen ist, ein Fehler unterlaufen. Und zwar hat einer der beiden, oder es wurden falsch gesideboardet, die Karten waren nicht alle in dem Deck verfügbar, wie sie ursprünglich in der Runde 2 waren. Und daraufhin, weil das dann auf Twitter quasi bekannt wurde, weil sie das ja Ganze auch gelivestreamt haben, wurde dann das gesamte Match nochmal gerestartet. Und im Endeffekt haben der gute Shaha Shenha und Kowalski haben da 5 Runden im Endeffekt gespielt, bis dann eine Entscheidung stand. Gregor hat auf jeden Fall es noch geschafft ins Finale. Er war derjenige, der mit Arne quasi gebuhlt hat und im finalen Platz. Aber trotzdem auf jeden Fall nicht das beste Bild für Arena, oder?
Nee, absolut nicht. Also Abbrüche in Arena können passieren. Es ist nur mal eine Software, es ist halt. In Paper kann passieren, dass die Halle anfängt zu brennen. Haben wir auch schon erlebt. Aber da passiert halt sonst nicht so viel. Arena-Abbrüche sind nicht so selten, weil diese ganzen Tournaments halt nicht auf einem eigenen internen Server gehostet werden, mit einem eigenen Client oder sowas, wie es ja in anderen derartigen Kartenspielen der Fall ist. Ganz bestes Beispiel dafür ist einfach Hearthstone, die ist einfach auf einem separaten Server dann diese Turniere laufen lassen, damit das nichts mit den normalen Servern zu tun hat. Was ich super finde, und es gibt auch andere E-Sports, wo es einfach so läuft. League of Legends zum Beispiel wird auch immer auf einem separaten Server, die sogar meistens ein Patch hinten dran sind, gespielt. Und ich verstehe nicht, warum Magic das nicht kann, ehrlich gesagt.
Ja.
Dass man falsch sideboardet, kann ich verstehen. Alleine aus dem Grund heraus, ich kann mir meistens noch nicht mal merken, was ich reingeboardet habe. Game 3. obwohl ich das relativ viel mache und auch obwohl ich ja nicht gerade der am wenigsten kompetitive Mensch der Welt bin, ich kann es mir dann trotzdem nicht mehr.
Ich verfalle auch in solchen Situationen regelmäßig in Panik, wenn ich mein Sideboard durchzähle und zähle nur 14 Karten und ich dann denke, jemand hat mir meine Karte geklaut, wo habe ich die jetzt hingelegt und suche nochmal alles durch. Also, dass da Sachen passieren können, wenn man da sich vertut, ist komplett nachvollziehbar. Aber ja, es ist schon schwierig. Wir hatten auch häufiger mal den Fall, dass diese Zeitablaufleiste einfach nicht adäquat funktioniert hat. Ich glaube, in der Top 8 gab es einen Vorfall, wo die Rope im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht gezündet hat und dann die Sanduhr quasi gezählt hat. Aber jemand konnte quasi unendlich lang in einem Zug verweilen, ohne dass er eine Aktion gemacht hat. Und das ist halt einfach so Sachen, wenn es nicht so funktionieren soll, dann wäre es halt einfach schön, wenn wir auch mittlerweile bei Arena mal große Fortschritte sehen würden, wie halt ein Spectator-Modus, den wir schon seit Monaten verlangen. Einfach vielleicht, ja, wie du schon sagst, einen separaten Server, der andere Sachen erlaubt, der vielleicht einen Replay-Modus hat oder sowas, wo man zu einem Zug zurückspringen kann. Und
ein Zuschauer-Modus, was ganz abgespaced ist.
Ja, es ist eigentlich was eigentlich eine Grundausstattung sein sollte. Und es würde auch private Turniere gerade zum Homeoffice so viel leichter machen. Aber ja, bleibt abzuwarten, wie Arenas Status ist. Auf jeden Fall von unserer Seite aus vielen, vielen, viele Gratulationen an Arne. Wenn er das hier sieht, liebe Grüße auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter, oder?
Ja, wir können das nächste Thema ansprechen. Auch wenn das auch mit Abbrüchen zu tun hat.
Genau. Card Market, das haben vielleicht einige von euch da draußen mitbekommen, ist letzte Woche hat es ein paar schwarze Tage gehabt, wo einfach der Server on-off-mäßig für ja 3 bis 4 Tage, würde ich fast sagen, nicht regelmäßig erreichbar war. Also wenn Leute haben versucht, sich einzuloggen, haben versucht, Karten abzurufen und immer mal wieder was down, dann war es, glaube ich, für 2 volle Tage gar nichts möglich mit einem Sorry, we're working on something gerade Message. Und jetzt haben wir quasi, nachdem viel Aufruhr kam, viele Leute waren verärgert darüber und ja, Leute, die das auch gerade mehr, wie soll ich sagen, kommerziell nutzen, also Großhändler etc., die waren darüber noch weniger erfreut. Jetzt haben wir ein Statement bekommen von Card Market, die das Ganze so ein bisschen erklären und aufarbeiten, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und zwar verbuchen sie, also sie arbeiten regelmäßig daran, sich weiter auszubauen, die Infrastruktur zu verbessern, die Server stärker zu machen etc. etc. Jedoch hat es jetzt gerade in der Woche, wo es zu diesen Abstürzen kam, eine ein bis zu 600% Anstieg an Anmeldungen, an Listings von Karten im Bereich Pokémon und Magic stattgefunden. Und das hat eben die Server so überlastet, dass sie halt eben zusammengebrochen sind, nicht erreichbar waren. Card Market hat seitdem jetzt wieder alles online, hat alles von Grund auf wieder aufgebaut. Soweit ich weiß, sind keine Daten wirklich verloren gegangen. Aber so ein paar Features werden jetzt nach und nach, also die sind jetzt erstmal runtergefahren und werden dann nach und nach wieder hinzugefügt. Jetzt meine Frage an dich. Ist das okay? Wie viel hängt darin zusammen? Wie wichtig ist Card Market als größte europäische Magic the Gathering Trading Plattform?
Ich glaube, die Menschen haben das nicht realisiert, dass sie Marktführer sind. Also, ich habe eine minimalste Erfahrung in der Informatik durch meine Ausbildung. Ich habe noch nie von einem Betrieb gehört, die Marktführer sind und am laufenden System programmieren.
Ja.
Man hat immer ein Backup-System, an dem man programmiert und das man dann überspielt. Auf 2 Servern praktisch. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Marktführer, der bestimmt nicht wenig Umsatz macht, gerade wenn er 600%, über die Zahl können wir noch diskutieren, mehr Einstellungen hat, sind das auch eine Gewinnspanne von 600%.
Ja, klar.
Oder zumindest irgendwas in dieser Richtung. Und dann kein Backup-Server zu haben oder einen Server, auf dem man programmiert, den man dann überspielt oder irgendeine Art von, ich sag's mal knallt, wie es ist, Informatikkompetenzen. Grundsachen, die ich in der Ausbildung gelernt habe, das ist schwierig. Dass Leute sich darüber aufregen, ist schwierig.
Ja.
Natürlich regen sich Leute ganz gerne darüber auf, wenn eine Funktion nicht funktioniert. Ganz viele, die sich aufregen, wissen aber gar nicht, was das für eine Arbeit ist.
Ja.
Muss man jetzt auch dabei sehen. Also ich glaube, von den Leuten, die sich beschwert haben, haben 2% recht, weil sie das Ganze irgendwie als ihren Lebensunterhalt finanzieren. 1% weiß, was das für eine Arbeit ist. 1% sagt, jo, das hätte ich besser machen können. Und die restlichen Prozent sind einfach nur am Meckern, weil irgendwas läuft halt nicht, wie sie es wollen.
Ja, ja, gerade ich glaube, dieser Punkt mit dem, ich hätte dich eigentlich besser machen können, ist ja nicht selten bei Magic, dass Leute sagen, ach Quatsch, hätte ich besser hingekriegt. Aber unabhängig davon, ich stimme dir da 100%ig zu, dass vielleicht man auch einfach nicht damit gerechnet, dass der Schub so auf einmal kam und es deswegen keine Backup-Lösung
gab. Der Schub kam nicht auf einmal. Also das ist etwas, was ich einfach, ihr kennt mich, ich rede offen von der Leber herunter, ich kritisiere auch offen, wenn ich irgendwas sehe, was ich denke, was nicht passt. Und 600% passen für mich nicht. Und es ist ja nicht so, als ob nicht davor auch schon über Monate hinweg immer wieder gesagt wurde, ey, Card Market ist down.
Ja.
Ey, wir haben schon wieder freitagsabends kein Card Market, sonntagsabends kein Card Market, mittwochsvormittags kein Card Market, freitagsmorgen kein Card Market. Also das war ganz oft so und Card Market wurde auch auf Twitter darauf angesprochen, die dann gesagt haben, ja, wir wissen, wir haben Serverschwierigkeiten, wir kommen wegen Corona nicht an den Server.
Verstehe.
Was eine Aussage ist, die schwierig ist, weil, soweit ich weiß, ist zwar in Berlin etwas Homeoffice angesagt, in Berlin sitzt übrigens Card Market,
ja.
Aber wenn ich zur Arbeit möchte, kann ich auch zur Arbeit fahren.
Ja, das stimmt. Also es ist
also, schwierig.
Also ja, ich kann es nachvollziehen, ich kann auch deine Argumente nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, weil es gibt schon ein paar gute Faktoren, die man nennen kann, warum das jetzt gerade so groß wird. Also
ja, natürlich.
Jemand, den man. Bitte?
Natürlich kannst du das jetzt gerade machen. Ich sage auch, die Zahlen, die aktuell explodieren, ist voll okay.
Ja.
Aber sie haben halt Monate hinweg,
ja,
haben sie die Zeichen gesehen. Oder zumindest alle anderen um sie herum haben die Zeichen gesehen, haben immer wieder gesehen, es geht down. Warum muss es zusammencrashen, bevor der Marktführer reagiert? Und das finde ich halt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Statement. Und es ist halt, glaube ich, das Ding, Card Market ist Marktführer. Sie sind unfassbar groß, aber sie wirken dann trotzdem noch relativ klein, was die Organisation und was die Ausführung angeht. Also ja, ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht eine Handvoll Leute da in der Technik wirklich arbeiten. Also es ist, glaube ich, nicht so, wie man vielleicht glauben würde, dass es halt eigentlich das größte Ding ist, was so Amazon-mäßig tausende Leute irgendwie hat.
Nein, und absolut nicht. Daran also arbeiten kann. Ich finde auch, die Leute machen, ja genau, die Leute machen 360 Tage im Jahr einen guten Job.
Ja.
Also das muss man einfach sagen.
Klar.
Manche Sachen kommen ein bisschen verlangsamt. Okay, dann haben sie gerade mal irgendwelche Schwierigkeiten im System oder es waren einfach zu wenig Leute da. Kennt man aus jeder Firma. Und sie machen einfach 360 Tage einen guten Job. Dann haben sie halt 5 Tage mal einen schlechten Job gemacht. Und zwar eigentlich noch nicht mal einen richtig schlechten Job, weil sie haben es ja wieder ans Laufen gekriegt.
Ja.
Die Seite läuft jetzt wieder stabil und hat seitdem keinen einzigen Abbruch mehr.
Ja, das stimmt.
Obwohl es halt Monate vorher immer wieder Abbrüche gab.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall was, ich glaube halt wirklich, also so wie es sich angehört hat von diesem Statement, haben sie jetzt wirklich diesen Zusammenbruch wirklich dazu genutzt, von Grund auf die ganzen Sachen nochmal neu zu strukturieren. Ich bin technisch nicht versiert genug, um zu wissen, was das heißt, aber es klingt so, als ob sie halt von Grund auf dann nochmal dabei geschaut haben und dass sie diese Fehlerlücken, die sie halt vorher hatten, in Zukunft halt ein bisschen vermeiden wollen. Und wäre natürlich auch schön, denn also ich habe viel gehört von Leuten, die dann auch, ja, wie du schon sagst, die das halt teilweise als Händler, als Lebensunterhalt machen oder die halt ja, eben gerade Local Game Stores, die gerade nicht einwandfrei verkaufen können, die dann eben über Card Market verkaufen, denen ja, jetzt auch noch mal für ein paar Tage das Einkommen wegbricht. Und das ist halt nicht schön zur aktuellen Zeit. Aber ja, ist auf jeden Fall eine große Sache gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Interessanterweise bedeutet das für manche Leute eben gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie aktiv du das wirklich mitbekommen hast, außer über Twitter-Beiträge. Ich weiß nicht, ob du in der Zeit mal geguckt hast, irgendeine Karte nachgucken mochtest und die Seite war down.
Mir ist das ein paar Mal passiert, ja. Also ich check eigentlich so mehr oder weniger einmal, ein bis zweimal pro Tag halt immer mal Card Market, nicht weil ich wirklich erwarte, dass ich was verkauft habe oder so, aber einfach nur, um zu gucken, was auch gerade im Trend liegt, was gerade verkauft wird und so weiter. Da schaue ich schon einmal, ein bis zweimal pro Tag irgendwie so rein und da ist mir halt schon aufgefallen, dass in diesem Zeitraum das, ja, so zu 80% nicht wirklich erreichbar war, die Seite.
Ja, genau, und das fand ich das Interessante. Mir ist da erstmal bewusst geworden, wie tiefgreifend Card Market in unserem Spielerdasein aktiv irgendwo drin ist. Weil ganz oft war dann so, ja, okay, an dem Wochenende wollte ich mir dann irgendwas kaufen.
Mhm.
Okay, geht nicht. Ja, okay, dann kann ich halt nichts kaufen. Dann schreibt mir ein Kumpel an und sagt, hast du noch die Karte? Und ich sag, ich guck mal gerade, dann mache ich Card Market auf und guck, ob ich sie im Inventar habe. Kann ich nicht. Okay, sag ich ihm, kann ich nicht. Bin ich durch die Ordner gegangen, yo, Karte hab ich. Was kostet die denn? Ja, warte, ich. Oh, warte. Also es ist wirklich, wie krass das auch irgendwo immer mitschwimmt, dieses Secondary-Markt. Das ist wirklich krass gewesen. Und das hat mir das erstmal so ein bisschen bewusst gerufen, dass ich mittlerweile mir hier eine Liste gemacht habe mit Karten, die ich aktuell im Inventar habe und also auf dem Rechner, mit aktuellen Preisen, wie ich sie auf Card Market habe. Weil das ist ja das Interessante, es sind ja noch nicht alle Funktionen wieder hochgefahren.
Ja, das stimmt. Also, was ich weiß, ist, glaube ich, dass dieser Shopping Wizard, der fehlt noch.
Den haben sie gerade eben wieder hochgefahren, tatsächlich.
Okay.
Aber mit mindestens, ich glaube, du musst größer gleich 20 Karten machen.
Okay.
Also, bei einer Once-List über 20 Karten kannst du es machen, nicht für eine 3-Karten-List.
Ja. Ja, klar. Also, es wird ein bisschen dauern, bis sich Cardmarkt, glaube ich, davon komplett erholt hat. Aber wie du schon sagst, allein Leute, die nicht verkaufen auf Card Market, aber zum Beispiel einfach 2 Karten tauschen wollen, da geht's halt um Kartenwert und sowas checkt man eben auf Card Market für europäische Preise. Also wir haben da auch nicht wirklich eine Datenbank oder eine Alternative für, oder? Also irgendwo, wo man nachgucken könnte. Also es gibt zwar irgendwelche, keine Ahnung, MTG Stocks Seiten und so weiter, aber die sind halt mehr so amerikanische Preise und so weiter. Und das ist, ja, Card Market ist da wirklich zentraler, als man denkt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja.
Ja, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter.
Hauptthema.
Genau. Strixhaven ist das große Thema in der letzten Zeit. Und wir haben vor allen Dingen die Mechaniken und die anderen, die anderen Prämissen und Zusatzsachen und so weiter alles schon gesagt bekommen. Ein bisschen was wussten wir schon. Das Setting Zaubererschule mit einem zweifarbigen Thema. Also wir haben jetzt 5 Schulen, die jeweils 2 Farben von Magic bedienen, die hier auftauchen. Darüber hinaus haben wir aber noch ein paar Kernmechaniken. Wollen wir die einmal durchgehen? Beziehungsweise anders, ich fange mal anders an. Wie ist denn eigentlich dein Bezug zu den Schulen? Findest du, sie sind thematisch gelungen? Kannst du die mit einer Identität verknüpfen oder steckt da irgendwo immer noch die Gilden von Ravnica drin?
Silverquill! Entschuldigung, was? Nein, also tatsächlich habe ich, hat Wizards einen sehr, sehr coolen Move gemacht, den ich das letzte Mal in einer, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, in einer Zeitschrift, als man noch Papierzeitschriften sich gekauft hat. Und zwar gibt's einen Online-Test, wo du, den du durchmachen kannst. Du kannst danach dann sehen, zu welcher Schule du gehörst.
Krass.
Und das ist cool.
Gibt's den weil da sie auf damit der Webseite oder was?
Ja, genau, auf der Webseite. Oh. Der Link müsste jetzt auch in den unten in der Beschreibung sein.
Hab ich reingepackt.
Genau. Und das ist tatsächlich ganz cool, weil man wird halt einfach so nach random Sachen gefragt. Das gab es damals auch also zum ersten Ravnica kenne ich das eben aus dieser Seite. Da war das hinten auf der letzten Seite. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es bei anderen Ravnica auch noch hatten, dann wahrscheinlich auf irgendwelchen Online-Tests, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Aber so Fragen wie, du musst spontan eine Rede halten, worüber hältst du sie? Mhm. Und dann hast du halt 5 Antwortmöglichkeiten und die Antwort ist halt, ich habe immer eine Rede in der Tasche, über die ich random reden kann. Ich rede über den letzten großen Durchbruch, den ich in meinem Labor gemacht habe, oder. Hm. Und dann kriegt man wirklich eine Schule zugeordnet. Das finde ich cool. Weil sie sind doch sehr verschieden. Izzet sind nicht diese komischen Steampunk-Head-Goblin-Random-Typen, sondern das sind die Künstler. Und ich finde, sie sind doch sehr verschieden. Ich weiß nicht, siehst du das anders?
Nee, ich stimme dir tatsächlich dazu. Also ich finde, sie haben dann doch noch irgendwo einen Twist gefunden, der ich meine, die haben natürlich irgendwo ein gleiches Oberthema. Also wenn wir jetzt die Silverquill nehmen und Orzhov, die einen sind halt so ein bisschen mehr die, wie soll ich sagen, die Show-Offs, die so ein bisschen halt immer im Mittelpunkt stehen und die Autorität vermitteln. Und ich würde sagen, Autorität ist so ein bisschen das vereinende Element mit Orzhov, weil sie ja dann die Aristokraten sind, die von oben herab regieren, die so Glauben dafür verwenden, die Leute klein zu halten und so weiter. Aber es sind schon klar unterscheidbare Merkmale. Ich glaube, ein Punkt, der mich besonders positiv überrascht hat, ist tatsächlich Lorehold, also die Boros-Farben, die sehr geschafft haben, sich von diesem, was Boros sonst ist, stumpf aggressivem
Militär.
Ja, ich kontrolliere und hau drauf, Archetyp, so ein bisschen mehr zu einem, wie soll man sagen, zu so einem impulsiven Wissensdrang fast schon gewechselt hat. Also man sieht das auch in vielen Karten, die da designt worden sind, sehr viel innovative Art und Weise, Karten-Value zu generieren, also Karten aus dem Friedhof wieder zu holen oder wenn Karten sterben, daraus dann doch irgendwas wieder zu generieren. Und das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich denke, okay, interessant, was sie da gemacht haben. Genauso wie bei Prismari, du hast es eben schon gesagt, sind halt eben nicht die Steampunks, sondern das sind die Künstler. Das sind die Leute, die Elemente dafür verwenden, Kunstform und sich auszudrücken dadurch. Und das sind schon sehr interessante Aspekte, auf jeden Fall, 100%.
Ja, genau, und das macht es halt unterschiedlich. Das zeigt halt schön so, sie haben Gedanken reingemacht. Mhm. Und es ist halt jetzt nicht so, dass einfach nur Prismari jetzt die neuen Izzet sind. Ja. Es sind halt, ist was unterschiedlich. Das finde ich ganz cool. Mal gucken, wie es sich durchsetzt.
Das stimmt. Aber wir gehen mal ein paar durch die Kernmechaniken durch. Und zwar gibt's da auch 3 neue, wobei eine, also man hat sie schon mal irgendwo gesehen. Aber ich glaube, das innovativste aus dem Set ist tatsächlich Learn und Lessons. Und zwar haben wir Karten, die besagen, hier haben einen verschiedenen Effekt und die sagen dann unten drunter Learn. Und der Learn-Effekt ist quasi, you may reveal a lesson card you own from outside the game and put it into your hand or discard a card to draw a card. Also du kannst außerhalb des Spiels eine Lessons Sorcery, also alle Lessons sind Hexereien, die also nicht instantmäßig gewirkt werden können. Außerhalb des Spiels, meistens Sideboard, wenn man 60 Karten mit 15 Sideboard-Karten-Decks spielt, quasi fetchen und die dann auf die Hand legen. Oder man wirft eben eine Karte ab, um eine Karte zu ziehen. Und das ist halt wirklich was Interessantes, denn wie gesagt, Lessons sind erstmal ganz normale Sorceries, nur dass sie quasi den Untertypen Lesson haben. und teilweise halt auch farblos sein können, also dann nur mit generischen Mana bezahlt werden. Und in dem Artikel zu den Mechaniken haben sie da zum Beispiel die Instant First Day of Class, was ein generisches und ein rotes Mana ist, eine für eine Instant mit dem Text: Whenever a creature enters the battlefield under your control this turn, put a 1-1 counter on it and it gains haste until end of turn und dann eben learn. Und damit könnte man in diesem Beispiel, was im Artikel ist, könnte man zum Beispiel Expanded Anatomy sich rausfetchen, was eine farblose Sorcery Lesson ist für drei generische Mana, die besagt, put 2-1-1 counters on target creature, it gains vigilance until end of turn. Also in einer optimalen Welt kann man am Anfang seines Zuges First Day of Class casten, kann sagen, alle Kreaturen, die ich jetzt caste, bekommen +1/+1 und man kriegt obendrauf in die Hand gelegt Expanded Anatomy, die nochmal für 3 Mana 2-1-1 Counter verteilt auf eine Kreatur und darüber hinaus noch Vigilance. Wie findest du die Mechanik? Siehst du die jetzt schon in einem Top-Tier-Standard-Deck oder ja, wie ist dein Eindruck von dieser Karte, von diesen Karten?
Ich finde sie cool, aber nicht cool genug. es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, weil eigentlich steht auf all diesen Karten, wo Learn draufsteht, Draw a Card. Mhm. Also sie ersetzen sich, was ganz oft bei ganz vielen Karten zu Problemen geführt hat. Wenn ich mich an Dinge wie Astrolab erinnere, das Problem an Astrolab war, sie zieht nicht die Karte. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Standardkarten, die einfach ein Problem dadurch gemacht haben, dass sie Karten ziehen, sich selber einfach ersetzen. Und ja, aber die Karten, die es halt zieht, man verwendet Sideboard-Slots dafür. Also bei einem normalen 60-Karten-Deck. Mhm. Im Commander hat man kein Sideboard. Commander können wir also diese Fähigkeit rausstreichen.
Ja.
Die Sache, wo ich glaube, dass das hier jetzt einen Unterschied macht und wo das wirklich krass ist, ist Arena Best of One. Mhm. Weil im Best of One war es bisher so, dass du einfach selten auf das reagieren konntest, was dein Gegner getan hat. Hiermit kannst du das. Hiermit kannst du halt dein Sideboard, weil du brauchst es eh nicht, mit 15 verschiedenen Lessons-Karten vollknallen, wenn es so viele gibt. Mhm. Und einfach situativ auf das reagieren, was der Gegner tut. Und das macht Best of One doch sehr krass, finde ich. Also ich weiß nicht, du hast ja, glaube ich, ein bisschen mehr so die Standard-Thematik mit drin. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Best of One du gespielt hast, aber ich glaube tatsächlich, das hat einen riesen Einfluss darauf.
Ja, also das Ding ist, dadurch, dass halt, also es hängt halt von zwei Faktoren ab, wie ich finde. Es hängt zum einen davon ab, wie stark eben Karten mit Learn sind. Und also ich sag mal, die Lessons an sich haben jetzt keine Opportunitätskosten. Also die im Sideboard zu haben bei Best of One im Standard, das tut keinem weh, außer den Wildcards. Ja. Aber das ist auf jeden Fall was, was man ohne Probleme machen kann. Mhm. Das heißt, es hängt halt davon ab, ob die Karten mit Learn halt eben playable sind. Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen drüber geguckt. Eine Karte, die mir so ein bisschen ins Auge sticht, weil sie sehr ähnlich ist zu einer anderen Karte, die schon Standard gespielt wird, ist zum Beispiel Field Trip. Das ist eine 2 Mana und eine grüne Sorcery, also 3 Mana für den Text. Search your library for a basic forest card. Put that card onto the battlefield tapped, then shuffle. Und halt eben Learn darunter. Und das ist halt sehr ähnlich zu Beanstalks Giants Adventure. Also 3 Mana, Ramp ein Land quasi, Ramp ein Basic Forest. Und das wäre sowas, das könnte ich sehen, dass wenn man sich dann was Situatives aus dem Sideboard quasi rausfetcht, wenn man halt eben das passende Removal braucht, auch wenn es 5 Mana kostet, kann ganz gut funktionieren. Aber ich sehe es, also ich sehe es wirklich null in Standard Best of Three und Pioneer und Modern, weil dafür sind halt einfach die Lessons so schön es ist, dass man sie im Sideboard und da rausfetchen kann. So blöd ist es halt tatsächlich, dass keine wirklich starken dabei sind. Also selbst die Rare Lessons sind halt immer so, ja, kann ich mir jetzt für die Situation aus dem Sideboard eher was anderes vorstellen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt, wie gesagt, aktuell besonders schwierig, dass man halt dann irgendwie sein Sideboard mittlerweile vollends überlädt.
Ja.
Also wir haben Companions, die im Sideboard sind, wir haben Lessons, die im Sideboard sind. Jetzt mal von Wish-Targets ganz abgesehen. Also Wish sind ja eine gewisse Art von Spell, die einfach eine andere gewisse Art von Spell aus dem Sideboard rausnehmen. Mhm. Aber halt aktuell im Standard hast du dann einfach ein Companion im Sideboard, du hast die Lessons im Sideboard. Was hast du dann noch großartig für ein Sideboard?
Ja.
Und ich glaube, den Mehrgewinn, den du durch die Lessons hast, zumindest bei den Lessons, die aktuell vorhanden sind, und ich glaube halt, im Endeffekt ist es viel besser, wenn du einfach normale situative Karten ins Sideboard tust, die du einfach dann reinboardest. Weil spätestens Game 2 und Game 3 hast du die Karten ja eh reingeboardet, die gut sind. Und dann verstehe ich nicht, warum man dann Lessons dafür vorher braucht. Also die Fähigkeit, sie klingt cool, aber sie ist zu schwach und sehr, sehr schwierig zu handeln, finde ich.
Ja, also wir können mal zwei Beispiele für Lessons nehmen, um halt klar zu machen, was wir meinen mit zu schwach. Also zum Beispiel Introduction to Annihilation ist ein 5-Mana farbloses Sorcery Lesson, eben wie gesagt, mit dem Text Exile Target Non-Land Permanent if its controller draws a card. Also für 5 Mana kann man hier Exile Removal sich aus dem Sideboard fetchen in Best of One. Ist das situativ, wenn das denn gerade das ist, was man eben braucht, kann das schon sehr gut sein. Mhm. In Best of Three habe ich ungerne einen Killspell, auf den ich vielleicht Game One Zugriff habe, im Sideboard für 5 Mana. Da habe ich halt lieber meine Eliminate oder meinen, hier ist es Soulscar oder ähnliche Karten im Sideboard, die ich dann eben reinboarde und eben darauf verzichte, dass ich sie Game One eben haben kann.
Ja, ja, genau.
Bei dir. Und das ist halt immer so das Problem. Wir sind ja noch nicht durch, was die Preview-Season angeht. Also es kann auch sein, dass wir jetzt die Hammer-Lesson bekommen, die Mythic-Lesson, die jetzt sich auf jeden Fall lohnt, ins Sideboard zu tun. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Eine andere Kernmechanik, die wir haben, ist Magecraft. Darauf sind wir in letzter Woche schon mal ein bisschen eingegangen. Und zwar wurde unsere Theorie bestätigt, dass Magecraft das ist, was wir ursprünglich meinten, was es ist. Und zwar Kreaturen oder Permanente mit Magecraft wollen eigentlich immer, dass man eine Instant oder Sorcery castet oder copied. Wie zum Beispiel Eager First Year, ein 2-Mana 2-2 Human Wizard für ein generisches oder ein weißes, hat die Fähigkeit Magecraft und sagt, whenever you cast or copy an Instant or Sorcery Spell, Eager First Year gets +1/+0 until end of turn. Oder halt eben noch ein anderer Beispiel, Archmage Emeritius, 2 Mana und 2 blaue Mana, also 4 Mana insgesamt für einen 2-2 Human Wizard. Magecraft, whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, draw a card. Und das klingt doch schon sehr viel interessanter, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist halt etwas, was irgendwie relativ nah an sowas rankommt, wie halt Prowse. Mhm. Aber halt doch ganz anders ist, weil es eben auch mit Copies arbeitet. Und das finde ich sehr stark. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch sehr problematisch, weil ich glaube, dass diese Fähigkeit nicht gut genug durchdacht ist für alte Formate. Also ich sag's immer wieder, Chain of Smog ist einfach aktuell die meistgekaufte Karte auf Card Market, immer noch, obwohl die Leute viel zu viel Geld dafür bezahlen. Einfach weil diese Karte einfach dafür sorgt, dass man so viele Kombos spielt. Ich habe jetzt gesehen, ein Mana 1-1 sah ich. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe ihn gerade gesucht, aber ich finde ihn gerade nicht. Ist ein 1-Mana 1-1er mit Magecraft. Der kriegt +2/+2. Den legst du in der ersten Runde. In der zweiten Runde sagst du einfach Chainsmoke auf mich 20 Mal. Hau dich tot.
Naja.
Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Aber es kann halt passieren. Und ich weiß nicht, wie durchdacht. Das ist gerade im Hinblick auf Storm. Und gerade auch in den Hinblick, dass Storm hier in diesem Set sogar vorhanden ist.
Ja, das stimmt. Also du meinst gerade eben den Clever Luminancer, der eigentlich genau die Fähigkeiten hat, die du eben beschrieben hast. Der ist halt wirklich, das ist halt wirklich so ein Combo-Enabler. Turn 1, also ist selbst eine 0-1, also eigentlich ist er relativ schwach. Aber eben, wenn du dann dein Combo chainen kannst und den 20 Mal aufpumpen kannst, dann ist der halt super schnell riesengroß. Und selbst außerhalb von solchen außerhalb von solchen Combo-Sachen in Legacy oder so, sehe ich den zum Beispiel auch in Feather-Decks zum Beispiel.
Ja, absolut.
Weil dort quasi, du kannst immer wieder die neuen Defiant Strike oder Infuriate oder was auch immer man spielen will, quasi auf ihn casten, kriegst am Ende des Zuges wieder zurück dank Feather. Und das ist halt ein weiterer sehr starke Karte, die einfach pro Zug besser wird mit jedem Instant Sorcery, den du castest. Also es ist
genau.
Es ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, eine Kernmechanik, die ich deutlich eher sehe im Competitive Play als Lesson Learn. Und weil wir gerade eben so gut dabei sind, schmeiße ich eben noch die dritte und eigentlich letzte Kernfähigkeit mit in den Raum, und zwar Ward, also WARD, ist immer in Kombination mit einer Zahl, also zum Beispiel Waterfell Aerialist, 4 Mana 3-1 Djinn Wizard mit Flying und eben Ward 2. Das heißt, whenever this creature becomes a target or a spell of a becomes a target of a spell or ability an opponent controls, counter it, unless that player pays 2. Also so ein bisschen eine Mischung aus Hexproof und Taxing und eingebauten, ja, Spell Pierce oder sowas, ne?
Ich find's halt interessant, weil diese Fähigkeit existiert halt schon lange.
Ja.
Es gibt Kira the Glass Spinner, die macht das immer beim ersten Zauber.
Mhm.
Es gibt Dinge wie den Frost Titan, mhm, der das einfach dauerhaft auch hat.
Stimmt.
Und jetzt hat es einen Namen und einen Wert. Also es gibt ja auch nicht nur Ward 2, mhm, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sondern es gibt ja auch Ward 1,
ja,
wo du einen Mana dann mehr bezahlen musst. Und das finde ich ganz cool, dass sie das jetzt mal als Keyword sozusagen rausbringen. Ich bin halt mal gespannt, ob es ein Evergreen wird, weil theoretisch könnte das ein Evergreen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, wie gesagt, also du sagst komplett richtig, diese Triggered Ability, die gibt's halt schon echt lange, und es würde komplett Sinn machen, das halt als Evergreen zu machen. Einfach nur, um nicht immer diese Wall of Text zu schreiben, von wegen Counter-Target-Spell, when its controller pays. Das kann halt sehr, sehr viel werden dann. Und ich finde, Ward ist eigentlich ein ganz guter Begriff, wenn man sich einmal so dran gewöhnt hat. Auch sehr klar bezeichnet mit den generischen, also beziehungsweise mit der Zahl in Mana-Kostenform, ja, sozusagen auf der Karte. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Und auch hier wieder ist deutlich, glaube ich, kompetitiver gedacht als, also wenn das auf einer mittelmäßigen Kreatur drauf steht, habe ich schon Respekt davor eigentlich. Also
das auf jeden Fall.
Da muss die Karte, glaube ich, selbst gar nicht mehr so viel bringen, um spielbar zu sein. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche, deutliche Upside.
Ja, ist auf jeden Fall nicht die schwächste Fähigkeit. Sie ist auf jeden Fall über Lesson Learned nach aktuellem Stand.
Ja.
Aber meiner Meinung nach doch noch ein bisschen was unter Magecraft.
Ja, definitiv. Und dann, wir haben Modal Double-Faced Cards, also die ganzen Shenanigans kennen wir schon seit ein paar Sets. Das heißt, auf einer Karte sind quasi zwei Karten gedruckt. Und außerhalb des Spiels, also außerhalb des Spielfeldes, zählt immer die Vorderseite. Die ist quasi die Karte, die wie die Karte heißt. Aber wenn man sie castet, kann man sich entscheiden, ob man die eine oder die Rückseite eben spielt. Und dann kommt sie als diese Karte oder als diese Version aufs Feld, beziehungsweise der Effekt wirkt. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal diesmal Sorceries als Flip. Also, ob das auf der einen Seite eine Kreatur, auf der anderen Seite eine Sorcery ist, das ist interessant. Aber ich glaube, sonst brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, denn deutlich interessanter sind die Mystical Archive-Karten. Magst du gerade noch mal kurz zusammenfassen, was Mystical Archive-Karten sind?
Mystical Archive-Karten sind, bis auf eine Karte, alles Reprints.
Mhm.
Die eine Karte ist ein Reprint. Und das ist ein sehr cooles System, weil in jedem Booster, Set-Booster oder Draft-Booster, bekommt ihr eine dieser Karten. Diese Karten haben halt einen besonderen Rahmen. Sie ersetzen sozusagen den Showcase-Frame in diesem Set.
Mhm.
Und sie sind halt in den Boostern mit drin und sie haben verschiedene Möglichkeiten. Du hast die Uncommons, die sind meistens standardlegal. Das ist sowas wie Divine Gambit. Yay! Dann hast du halt Rares und Mythics.
Ja.
Natürlich, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die auch wirklich nach diesen Seltenheiten ein bisschen gestaffelt, mhm, was ich schade finde. Aber okay.
Ja.
Ich hätte es lieber gefunden, sie machten das so wie die Old Border Karten. Alle gleich.
Ja.
Das fände ich cool.
Ja, auf jeden Fall.
Aber sie sind halt alte Karten, die einfach einen Reprint bekommen, die ähnlich wie die Old Border Karten fast alle, bis auf die Uncommons halt, super gewählt sind. Also es sind echt gute Karten drin. Es sind Karten, haben wir schon übersprochen, wie Demonic Tutor oder andere, mhm, Sachen. Oder Swords to Plowshares. Oder eben auch mittlerweile ganz andere, also wirklich, wirklich gute Karten.
Ja.
Und das Interessante dabei ist, dass ein Großteil dieser Karten in Historic landet.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr großer Punkt,
ja,
über den wir später noch eingehen. Denn, ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall sind da sehr, sehr gute Karten auf jeden Fall dabei. Aber es sind auch so ein paar Sachen dabei, wo ich so ein bisschen nicht ganz genau weiß, was das denn sollte. Also gerade, du hast Divine Gambit schon gesagt. ist für mich so ein Fall, wo ich denke, ich glaube, da haben sie beim Testen gedacht, wow, das ist eine super krasse Karte und die Leute werden ausrasten, wenn sie das sehen. Die Leute sind ausgerastet, als sie es gesehen haben im letzten Set, aber nicht in positiver Art und Weise. Und ich glaube, es gibt keinen größeren Zonk, den man aus diesen Boostern ziehen kann, als Divine Gambit.
Ich denke auch nicht.
Also ich glaube, die Karte wird halt einfach überhaupt nicht funktionieren und ist halt einfach diese Karten, die du auf gar keinen Fall ziehen willst. Ähnlich, ich glaube, eine andere Zonk-Karte sozusagen ist auch irgendwo Urza's Rage. Auch eine Karte, die bereits legal in Standard ist. Ich glaube, die kam im Core-Set. Ein 3-Mana-Instant, die, glaube ich, 3 Schaden macht. Und man kann sie kicken für 9 Mana. Und dann macht sie 10 Schaden. Und der Schaden kann nicht prevented werden. War, glaube ich, mal vor einer langen Zeit sehr gut.
Ja,
die ist aber mittlerweile alt. Nicht.
Ja. Ja, genau. Und das ist halt das Interessante, dass man diese Karten halt in diesen Boostern bekommt. Mhm. Wie gesagt, eine pro.
Ja.
Ich habe mal eine von der Seite eine Tabelle rauskopiert. Mhm. Die würde ich hier an dieser Stelle kurz mal einfügen, glaube ich.
Ja, klar.
Also euch mal erzählen, was das bedeutet. Und zwar ist es so, dass die erste Frage, die bei mir aufkam, die mir gestellt wurde, morgens um 6 Uhr angerufen. Ich lag noch halb im Bett, wusste gar nicht, worum es geht. Hey, Blackie, wie komme ich denn an Vollkarten ran? Und ich natürlich so, ich habe keine Ahnung. Also habe ich mir die Tabelle rausgesucht. Es ist so, dass eine Foil Mystical Archive oder Foil Japanese Alternative Artwork, kommen wir gleich zu,
ja.
Foil in allen Collector Boostern drin sind. Das sind dann die Foils. Es gibt aber auch noch Etched Foils. Das ist dieses Foiling, was auch die Commander Legends Foiling Commander,
oder die,
alten Commander,
die Old-Border-Karten aus dem Time Spiral Remastered. Oder die Time Spiral Remastered Old-Border-Karten sind ja auch Edged
Foiling. Nee, das ist kein Edged Foiling. Das ist kein Edged Foiling. Das ist ein anderes Foiling tatsächlich. Das Edged Foiling ist dieses ganz, ganz feine, was die wirklich so gepierst haben praktisch.
Hm, okay.
Du siehst es praktisch gar nicht auf Kamera. Das ist super interessant. Und es ist wirklich wie kleine Nadelstiche.
Verstehe.
Und es ist ein sehr cooles Foiling und es ist vor allem ein Foiling, was sich nicht so schnell curlt.
Ja.
Das ist, bedeutet ja schon mal viel. Und da ist es so, dass da eine in jedem Collector Booster auch drin ist. Ebenfalls ist eine in jedem Collector Booster von dem Alternative Artwork japanisch in Etched Foil da drin. Wohingegen ihr die normalen japanischen alternativen Artworks in Nicht-Foil natürlich aus den japanischen Displays bekommt. Mhm. Und eine Foil oder japanisch-Foil, wie gesagt, auch in den japanischen Displays. Das heißt, die japanischen Displays beinhalten, wenn ihr Glück habt, eine normale, nicht-japanische Archive und andersrum halt ebenfalls.
Das ist als jemand, der sich jetzt noch nicht so intensiv mit Mystical Archive Foil und wann man sie wo bekommt, auseinandergesetzt hat, viel zu kompliziert. Ja. Das klingt so, als ob das so, was? Also ist die seltenste Version ist jetzt quasi für uns Europäer die japanische Etched Foil, weil sie seltener in Collector Boostern auftaucht als die normalen Etched Foil, die normalerweise in Collector Boostern auftauchen.
Richtig.
Und die normalen Japanese Mystical Archive Karten, die sind aber auch in Non-Foil in den Collector Boostern.
Die sind im normalen Foil in den Collector Boostern.
Ach so, aber nicht im Etched Foil.
Genau.
Edge Foil gibt es nur in japanischen Collector Boostern.
Und auch in europäischen. Da gibt es eine europäische und eine japanische gibt es in jedem Collector Booster. In Edge Foil. Und eine in den normalen Foilings sozusagen.
Ja.
Auch da drin. Es ist ein Mess. Also meiner Meinung nach viel zu kompliziert.
Ja.
Es fühlt sich an, wie das erste Mal über Set Booster reden.
Mhm.
Was auch einfach nur dafür gesorgt hat, dass niemand mehr wusste, was in diesen Teilen drin ist.
Ja, das stimmt.
Und es ist viel zu kompliziert. Es gibt einen Grund, warum ich diese Frage sehr oft bekommen habe.
Ja.
Und ich kann sie immer noch nicht anständig erklären, weil es einfach viel zu viel ist. Also, das muss ich leider sagen.
Ja, das stimmt. Lustigerweise, wo du es gerade erwähnt hast mit den The List-Karten. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, die Theorie aufgestellt, dass die Showcase, also beziehungsweise die Mystical Archives werden die Showcase-Frames ersetzen und dass das eventuell bedeutet für Set-Booster, dass wir keine List-Karten bekommen. Das ist nicht so. Wir haben trotzdem zu dem ganzen Punkt haben wir immer noch quasi eine Variable drin, die eine Listkarte sein kann. Die wurde auch geupdatet für jetzt hier Strixhaven. Und das heißt, ihr bekommt in einem Set-Booster eine Rare aus einem ganz normalen Set, dann eine Mystical Archive-Karte und eventuell in jedem vierten ist dann eine The List-Karte drin, die alles möglich sein kann. Also ich habe mir die aktuelle Liste von The List nicht angeguckt, aber ich schätze mal, das kann mal wieder von bis zu 60-Euro-Karten mit Random Six bis halt hin zu irgendwelchen alten Commons, die keinen mehr interessieren, sein.
Genau, sie haben es ein bisschen geupdatet und haben es halt ein bisschen angepasst, wie sie es bei Kaltheim ja auch schon gemacht haben.
Genau,
Kaltheim war ja mehr Richtung Kaltheim. Hier ist es halt ein bisschen mehr Richtung Wizardry oder wie man das auch nennt.
Ja.
Also wirklich, es ist nicht viel verändert worden. Ich finde es jetzt aber halt strange, dass du aus einem Set-Booster, aus einem Standard-Set-Booster, bis zu zwei Karten ziehen kannst, die du nicht im Standard spielen kannst.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist komisch. Aber mittlerweile, möchte, glaube ich, Wizards of the Coast sagen, dass sie uns Spielern mehr zutraut und sagt, okay, ihr wisst schon, wenn ihr diese besondere Karte in der Hand haltet, das gehört nicht zu den anderen normalen Karten, selbst neue Spieler. Aber eine gewisse Gefahr ist auf jeden Fall da. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Sache noch quasi zu den, du hast es eben schon erwähnt, viele oder nahezu alle Karten aus den Mystical Archive Sammlungen kollektiv werden noch einziehen in Arena und da halt in Historic, mit Ausnahme von folgenden, ich glaube, es sind 8 Karten, und zwar sind das Swords to Plowshare, Counterspell, Dark Ritual, Demonic Tutor, Lightning Bolt, Natural Order und Channel. Das sind hauptsächlich quasi aus Power-Level-Gründen so eine Auswahl getroffen worden, dass die halt eben nicht drin sind. Ich persönlich finde Swords to Plowshare sehr schade, denn so gefühlt Schwarz kriegt Swordsies und alle anderen Farben kriegen diese starken einfarbigen oder Ein-Mana-Spells, nur halt Weiß muss irgendwie immer noch mit Divine Gambit Vorliebe halten, die es keiner spielt.
Ja.
Oder Declaration im Stone. Aber sonst alle anderen, also das Lightning Bolt nicht mehr drin, das kann ich auch nachvollziehen, weil Lightning Bolt ist halt so eine definierende Karte für Modern zum Beispiel. Also du kannst halt deutlich weniger souverän eine Kreatur mit unter 3 Toughness spielen, wenn sie fürs Spiel gebraucht wird in Modern, einfach nur, weil es halt eben Lightning Bolt gibt. Und ich kann nachvollziehen, dass sie das nicht auch Einzug haben wollen in Historic. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja,
auf jeden Fall. Ähnlich Counterspell.
Ja.
Selbe Prinzip.
Definitiv. Hast du denn Lieblingskarten aus der Sammlung von Mystical Archive-Karten? Welche fällen dir denn da so ein, die dir besonders gut gefallen?
Lieblingskarten ist schwierig. Ich finde einige Karten sehr interessant. Ich finde die Modern-Karte, die keine Modern-Karte ist, zum Beispiel sehr interessant.
Ja, stimmt.
Einfach, weil ich sie als Pre-Karte sehr witzig finde.
Als Pre-Print quasi, ne?
Ja, genau. Abundant Harvest heißt die Karte. Ist für ein grünes, ist eine Sorcery.
Mhm.
Und man sucht sich aus Land oder Nicht-Land. Und danach deckt man die Karten oben von seinem Deck auf, bis man den Chosen Type aufdeckt. Also Land oder Nicht-Land.
Mhm.
Und die Karte nimmt man in die Hand und den Rest legt man unter das Deck. Für ein grünes bedeutet das, ich brauche unbedingt ein Land, sage Land, decke so lange auf, bis ich ein Land habe, nimm es auf die Hand, was sehr stark ist. Wenn ich aber sage, ich hätte gerne eine Kreatur, also nicht Land, also irgendwas, was kein Land ist, weil ich viel zu viele Länder auf der Hand habe, kriege ich damit auch Länder weg.
Mhm.
Und also vom Deck weg.
Ja.
Und das ist ganz cool. Das Interessante ist, das ist eine Modern Horizons 2-Karte.
Ja. Was macht das mit der Legalität? Ist das jetzt in Modern legal oder nicht, wenn du die ziehst?
Nein, eben nicht. Eine Modern Horizons 2-Karte, die nicht im Modern legal ist, so lange, bis Modern Horizons 2 rauskommt.
Naja.
Auf der anderen Seite ist die Karte jetzt schon dann legal in Commander und Legacy und natürlich dann auch in Historic.
Stimmt, ja. Ja, da wird sie nicht raus. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eine Karte, die zuerst in Historic legal war und dann jetzt erst in Modern kommt noch.
Ja, genau. Es ist witzig. Ich finde es nicht gut, dass sie es machen. Sie hatten es ja mit der Skullclamp. Skullclamp?
Crankpipe? Oder?
Crandle-Plating, genau.
Crandle-Plating
hat es ja schon mal gemacht. Die war ja aus Kaltheim, die war auf der Liste.
Ja.
Die war im Old Border auf der Liste. Und das war ja auch ein Preprint aus Timespy Remastered. Ich finde, so einmal war das ganz cool, wenn sie das jetzt immer machen. Ich meine, ich habe mich schon sau oft auf jede Art von Social-Media-Plattform darüber beschwert, dass wir einfach viel zu schnell ins neue Set reingehen.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir jetzt noch nicht mal warten, bis das Set raus ist, sondern schon in dem Set die neuen Spoiler für das nächste Set anfangen,
ja,
dann wird es langsam echt kritisch.
Ja, das muss ich auch sagen. Also, ich finde es witzig. Es hat so ein bisschen dieses, wer damals das originale Pokémon gespielt hat, also Pokémon Rot und Blau, es hat so ein bisschen was von Mew. So im Sinne von, oh, da gibt's was, was eigentlich noch nicht hier hingehört und was irgendwie nur spezial, man weiß nicht ganz genau, wie man dran kriegen soll. Das ist so ein Mythos. Klar, mit der Ära des Internets ist dieser Mythos komplett Geschichte und alle, die es googeln, wissen, dass diese Karte eben in Modern Horizon kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt jemand, der nicht so informiert ist wie wir und der vielleicht halt ne, viele Karten gesehen hat und auf einmal Abundant Harvest in der Hand hat und denkt so, was zum Teufel, das ist ein Reprint-Slot hier. Und dann zu erfahren, dass die Karte dann später erst kommt, ich glaube, es ist so ein sehr starker Aha-Moment. Aber also ich glaube, ich finde es so als Gimmick ganz witzig. Ich hoffe halt, also und gerade die Karte, wir können ja mal inhaltlich ein bisschen darüber reden, ich glaube nicht, dass sie so krass wird in Modern, ehrlich gesagt.
Doch.
Echt?
Doch.
In welchem Deck?
Bonn, Titan, alles Sachen, die komplett auf Land sind. Und wenn es Scapeshift Valakut ist, das sind einfach super Land-basierende Decks. Und die können sich damit easy Länder raussuchen.
Aber
oder eben sagen, ich habe mein Tron schon fertig, jetzt bezahle ich ein grünes und suche mir mal ein Nicht-Land raus. Das ist dann hier mein Khan. Oh, guck mal, mein Khan.
Aber du kannst ja keine, das ist ja kein Tutor. Also das ist ja immer noch
dem Zufall überlassen. Es ist kein Tutor, aber es ist für Grün gut genug, dass du halt damit hingehen kannst, kannst sagen, okay, ich brauche jetzt unbedingt was, was kein Land ist. Und das ist dann meistens Power. Oder ich brauche Land, weil ich habe zu viel Power und habe praktisch dann ein Land.
Ja.
Das ist eine super flexible Karte und meiner Meinung nach gehören andere Karten, die für ein grünes Mana ein Land in den obersten 5 Karten finden. Auf jeden Fall schon lange auf die Bannedlist in Modern. Es ist immer noch nicht auf der Bannedlist. Und es gibt ja auch einen Grund, warum so richtige harte, ich suche mir Karten raus, in Grün nie da waren.
Ja.
Der Grund ist, weil es, glaube ich, echt zu stark wäre. Und ich glaube, die Karte wird relevant.
Ja, also es wird auf jeden Fall interessant. Also wenn ihr jetzt schon die Karte haben wollt für euer zukünftiges Deck, dann könnt ihr ja theoretisch jetzt schon Playsets eindecken und dann warten, bis dann der Tag kommt, wo Modern Horizons legal wird. Und dann könnt ihr das loslegen. Es gibt ja trotzdem um diese Mystery Archive-Karten, die, wie du schon eben gesagt hast, sind hauptsächlich alle recht stark mit einem. Also ich glaube, die Hitliste von Karten, die nicht wertvoll oder die nicht irgendwo gespielt oder ikonisch sind, die ist deutlich größer als bei den Old Border Karten. Aber trotzdem glaube ich, wenn man, sobald man eine Rare oder eine Mythic Rare und natürlich dann zieht, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren mit dem, was man zieht. Und selbst bei den Uncommons gibt es einige, wie du schon sagst, alle oder sehr viele von den Uncommons sind auch standardlegal. Also selbst
alle, tatsächlich. Alle. Ich habe es extra nochmal nachgecheckt. Alle.
Okay, das ist krass. Weil dann kann man zumindest sich halt eine schöne Version von wie einer Karte wie Negate oder Opt halt raussuchen und kann sie halt verwenden in Standard-Decks. Und das ist eigentlich auch ganz nett.
Auf der anderen Seite, wie gesagt, das, was ich halt gerade eben schon angesprochen habe, es sind Storm-Karten drin.
Ja,
das ist mit Magecraft etwas problematisch, meiner Meinung nach.
Genau.
Vor allem, wenn ich da sehe, dass eine Karte da drauf ist, die sogar im Legacy gebannt ist, weil sie einfach zu stark ist. Mit Mind's Desire. Das ist eine Stormkarte, die einfach. Nee, die ist einfach zu stark. Wo habe ich sie? Ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Da, Mind's Desire ist auf jeden Fall drin. Ja. Viel zu stark. Tendrils of Agony spiele ich im Legacy Storm. Ist super dämlich. Und dann haben sie auch noch Grapeshot. Das heißt, sie haben wirklich alle drei guten Stormkarten da drin. In Historic, ich habe Angst ein bisschen um das Format tatsächlich.
Ja, das stimmt. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber bevor wir noch zu Historic kommen, es gibt zwei Kontroversen, die stark diskutiert wurden mit Mystical Archives. Und zwar einmal Crooks of Fate. An sich halt eine 5-Mana hier Mystical Archive Mythic mit 3 generischen, 2 schwarzen Sorcery mit dem Text Choose one, destroy all dragon creatures oder destroy all non-dragon creatures. Also ein konventioneller 5-Mana Wrath in schwarz, wenn man so will.
Der günstige Damnation.
Genau, aber was ist denn die Kontroverse dahinter?
Das Bild ist nicht hundertprozentig vom Künstler.
Mhm. Ja.
Also tatsächlich ist die Nicole Bolas-Seite, der Nicole Bolas-Part von dieser Seite, das ist ja Nicole Bolas und Ugin.
Mhm.
Und der ist von einem anderen Künstler.
Ja.
Und das ist hin und wieder mal nicht das Problem gewesen. Wizards hat auch oftmals gesagt, ey, ihr habt das Bild zusammengemalt oder ihr habt da Teile von Wolm anders genommen. Mhm. Wir packen beide Künstler rein. Fertig. Hier war es aber so, dass der Künstler keine Permission hatte.
Ja.
Und der andere Künstler überhaupt nicht wusste, dass sein Artwork benutzt.
Ja.
Es gibt ein super lustiges Video, wie der Künstler selber hingeht und mit Photoshop beide Karten übereinander legt, also beide Artworks übereinander legt und dann seinen Nicole Bolas langsam zerschneidet, um den halt ein bisschen in diese Form reinzudrehen.
Ja.
Weil er wurde minimalst verändert, aber er klickt andauernd die Karte oben und unten weg. Also man sieht immer wieder seine Version und die Version auf der Karte.
Ja.
Und man sieht einfach, es ist derselbe Gesichtsausdruck, es ist dieselbe Handstellung, es ist dieselbe Körperstellung.
Ja.
Das Einzige, was verändert wurde, waren hinten die Flügel, weil das DeviantArt-Logo da drin war.
Ja, es ist schon krass, dass das halt eben also mir ist es nicht aufgefallen, ich kannte das originale Artwork nicht, aber
ich auch nicht.
Als ich einmal dieses DeviantArt Artwork gesehen habe und dann Crooks of Fate gesehen habe, you cannot unsee it. Also es ist, wenn man es einmal gesehen hat, man fällt immer wieder auf, wie auch Nicole Bolas so ein bisschen wie ausgeschnitten und so draufgeklebt wirkt irgendwie in das Artwork. Und Wizards of the Coast hat schon reagiert. Sie haben die Bande mit dem Künstler direkt gekündigt. Soweit ich weiß, heißt das nicht, dass Crooks of Fate nicht im Set landet. Also es wird weiterhin
dieses
quote-unquote verbotene Artwork, was einem den Job gekostet hat, im Set verfügbar sein. Aber halt eben dieser lustige Trivia-Fakt oder aus der Sicht des Deviant-Art-Künstlers da eine etwas traurige Offenbarung dann ist, dass halt diese Karte eben so in die Geschichte eingeht von Magic the Gathering mit eben gestohlenem Artwork.
Ich finde es ganz lustig, es gab einen Aufruf von Tolarian Community College, der gesagt hat, Wizard of the Coast sollte jetzt den Deviant-Art-Künstler heiern.
Das wäre, ich glaube, das wäre das Beste, was dem Künstler hätte passieren können aus dieser
Geschichte. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, wo du gerade so mit Ausschneiden und so weiter redest,
ja.
Es gibt eine andere Künstlerin, die mehrere Artworks auch in den Mystical Archives gemacht hat. Unter anderem Harmonize.
Mhm.
Und die Karte, über die es jetzt hauptsächlich gehen wird,
Faceless Looting.
Faceless Looting, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Es ist der Stil, den diese Frau hat. Ich finde, beim Harmonize sieht man es nicht ganz so krass. Sie hat ein sehr. Müsste eine Sie sein, wenn ich mich alles täusche.
Ja,
wenn
sie.
Nicht, tötet mich nicht. Sie hat, wenn es um die menschlichen Züge geht, einen super krassen Stil. Das sieht aus wie gefotoshoppt. Es ist aber handgemalt.
Mhm.
Und beim Harmonize sieht man es noch ein bisschen mehr wie bei dem. Bei dem Faceless Looting. Und es ist sehr realistisch und alles drumherum ist doch sehr, sehr rudimentär gezeichnet.
Ja.
Sehr, sehr glassy, sehr wirklich mit Strichen und sehr auch einfach plattes Rot, plattes Lila und so weiter. Also wirklich, wirklich interessanter Stil.
Ja, das ist halt eben
ich
der Punkt.
Interessant.
Ne? Also ich habe das auf Reddit gesehen und dachte erstmal, okay, das ist ein Mockup, das ist ein Scherz, das ist nicht ernst gemeint,
ja.
Weil das so befremdlich wirkt, dieses doch sehr, ja, fast schon fotorealistische Gezeichnete von dieser Frau im Hintergrund halt übermalt zu sehen, mit einem, nicht mit Schattierungen über diese Kapuze, die sie da aufhat, sondern halt eben mit einem komplett blanken Schwarz und die roten Punkte sind quasi einfach nur so zwei Dots mit Paint gefühlt drauf gemacht. Und wir haben das tatsächlich so ein bisschen diskutiert, weil wir dann auch noch zusammen so einen Abend im Discord mal gechillt haben mit anderen Leuten. Und alle haben erstmal nicht realisiert, dass das tatsächlich eine Magic-Karte ist. Und viele Leute haben sich dann halt irgendwie, also wir haben dann noch ein bisschen recherchiert gemeinschaftlich und haben auch gesehen, dass das halt dieser Stil dieser Künstlerin ist, halt diese sehr plakativen und sehr künstlichen Elemente halt mit Fotorealismus zu verbinden. Und in ihren anderen Artworks und auch zum Beispiel bei Harmonize funktioniert das meiner Meinung nach richtig gut. Bei Faceless Looting, weil es halt irgendwie so, ich glaube, es sind halt wirklich diese stumpfen, schwarzen und roten Ebenen, die einen so rausreißen, wo es dann irgendwie heißt, okay, wow, das ist irgendwie, das wirkt nicht authentisch, das wirkt nicht wie gewollt, sondern wie, als ob da jemand drüber gezeichnet hat.
Und das ist tatsächlich nicht die Schuld der Künstlerin.
Nee, auf gar keinen Fall.
Sondern tatsächlich Schuld von Wizard of the Coast. Weil, wenn du das originale Artwork dir anschaust, die hat mittlerweile das originale Artwork auch gepostet, das ist viel weiter rausgezoomt.
Ja.
Also das Video, das Bild ist super hart gecroppt, also super hart reingezoomt und super in eine gerade die ungünstige Position gemacht. Weil das Originalbild davon ist wirklich gut.
Ja.
Und auch dann kommt dieses gesamte rote Kleid wunderschön zur Geltung. Das sieht auch sehr cool aus dann mit allem. Und du hast auch nicht dieses ins Gesicht springende, das ist bestimmt Photoshop, sondern wie das Harmonize, es passt besser. Also, wenn das Harmonize rangezoomt wird, ist das auch super grausam.
Vor allen Dingen,
und das haben sie aus irgendeinem Grund hier gemacht.
Ja, vor allen Dingen, bei mir hat es mittlerweile so eine umgekehrte Wirkung gehabt, weil ich jetzt so mittlerweile diese ganze Geschichte um diese Karte so witzig finde. Und das halt so, dieser erste Eindruck ist so, nee, das ist fake. Und auch Leute es ständig bei Reddit reported haben, als, nee, es ist kein echter Spoiler, hau ab damit. Wir schmeißen das direkt wieder runter. Aber nein, es ist echtes Artwork und ich mag irgendwie, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und finde das Artwork auch gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Also ich könnte mir vorstellen, meine Faceless Looting in dieses Artwork zu verwandeln, wenn es jetzt nicht so ultra teuer wird. Einfach nur zum einen wegen des Aufschreis, wegen dieser Diskussion da drumherum. Aber halt auch eben, weil ich so, das ist halt eine einzigartige Karte. Und normalerweise kriegt man halt sowas nur in Secret Lair Produkten. Dementsprechend eigentlich ganz nett, dass es sowas halt gibt. Ich verstehe aber zu 100%, wenn man sagt, dass das Artwork einem nicht gefällt. Also,
wir hatten auf Reddit darüber, auf Twitter darüber eine kurze Diskussion, dass das tatsächlich eine der einfachsten Wege ist, den Gegner einfach zu triggern.
Ja, das stimmt.
Das ist neben Mismatch Basics, glaube ich, der einfachste Weg, den Gegner zu triggern. Und warum dann nicht?
Und ich glaube, damit können wir auch schon ganz gut den Übergang schaffen zu noch eben ganz kurz den besten Karten, unserer Meinung nach, die jetzt in Historic Einzug finden. Denn so schön wie Mystical Archives Karten im Paper sind zu sammeln, so impulsiv können sie sein in Historic. Denn da gibt's wirklich einiges. Wir können direkt weitermachen mit Faceless Looting, denn ich glaube zu 100%, dass Faceless Looting eine Evergreen-Karte wird, die früher oder später eventuell sogar gebannt werden muss. Denn wir haben schon ein sehr kompetentes Deck mit Rakdos Pyromancer, was Dreadhorde Arcanist, was Young Pyromancer, was Thoughtseize und eben günstige Spells verwendet, die man dann wegen mit dem Dreadhorde Arcanist wieder casten kann. Und eben, sie möchten Sachen im Friedhof haben. Sie spielen unter anderem Kroxa. Und Faceless Looting füllt den Graveyard wie keins weiter. Es macht Card Advantage, es kann Card Selektion sein. Man kann es, wenn man will, auch einfach in Mono-Red spielen, in Prowess-Sachen, wenn man ähnliche Sachen hat. Und davon haben wir ja einige durch Magecraft, die wie Prowess funktionieren. Und ich finde halt, Faceless Looting ist, ich meine, es ist gebannt in Modern. Das sagt schon echt sehr viel aus. Es ist eine sehr, sehr starke Karte. Und eben, wenn wir schon dieses starke oder dieses, ich sag mal, Tier 2 Deck haben, was schon sehr gut funktionieren kann, wenn es die richtigen Karten zieht, jetzt noch eine größere Selektionstool haben, sieht es eigentlich noch mehr Play. Und direkt quasi im Anschluss, ich habe eben schon Thoughtseize gesagt, und wer Thoughtseize sagt, muss auch in Modern Inquisition of Cozy Lake sagen. Und das gibt's jetzt nämlich jetzt auch in Historic. Die zwei besten Discard Spells ever, vielleicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Die beiden, also gerade, das ist ein riesen Power-Up für das Deck, oder? Für die Decks, die es spielen können?
Also, ja und nein. Also, Faceless Looting ist halt ein super Card-Advantage. Es ist halt ein Card-Selection. Es ist ein Card-Disadvantage. Man verliert ja eine Handkarte dabei.
Ja, das stimmt.
Man bekommt ja keine Karten dabei. Aber man bekommt eben den Graveyard voll. Der Graveyard ist in solchen Decks eine zweite Hand.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt noch überlege, dass es ja auch möglich ist, dann irgendwann vielleicht einfach seine Phönixe wieder damit abzuwerfen.
Das wird's auf jeden Fall.
Und die dann damit wiederzuholen und dann noch diesen Kroxa Discard Rakdos Plan zu fahren mit auch den günstigen Spells wie Thoughtseize und Inquisition, die im Ein-Mana-Bereich auf jeden Fall zu den besten Discardern überhaupt gehören. Das klingt grausam. Ich bin sehr froh darüber, dass wir dann nicht noch Lightning Bolt dazu adden, sondern nur Schock, quote-unquote, haben.
Ja, das stimmt. Also es ist, ich würde es schon so ein bisschen in zwei Decks mal aufteilen. Also einmal wirklich dieses Rakdos Pyromancer-Deck mit Kroxa will das zum einen haben, aber wie du vollkommen richtig gesagt hast, Archlight Phoenix, der Archetyp, der diese Karte, glaube ich, am allermeisten will. In einem Atemzug kann man, glaube ich, da auch Brainstorm nennen, was ich extrem krass finde für Historic. Also Brainstorm, ein All-Star in Legacy, in Modern, glaube ich, auch gebannt oder gar nicht erst legal.
Modern gar nicht drin, weil nicht geprintet. Und da musste ich zum Beispiel sagen, als ich das gelesen habe, ich finde Brainstorm im Historic schlecht.
Ja.
Es ist die beste Karte im Legacy. Mit Abstand. Und es ist auch die schwierigste Karte im Legacy. Mit Abstand. Weil es Fetchländer gibt.
Ja.
Dadurch, dass du halt im Historic keinerlei Fetchländer hast, Brainstorm ohne Fetchländer ist ein mittelmäßig guter Spell. Also da ist Ponder fast schon besser ohne Fetchländer.
Ja.
Und zwar eigentlich nicht nur so ein fast, sondern er ist besser ohne Fetchländer.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich muss tatsächlich sagen, gerade in Blau gibt es auch im Historic nicht so viele Cantrips. Und da hast du dann jetzt mit Opt und zumindest Brainstorm, auch wenn es jetzt nicht so ultimativ ultra stark ist wie mit Fetchländern in Legacy, ist es aber trotzdem immer noch eine sehr starke Karte, wenn es halt eben nur diesen Cantrip-Faktor hat. Also von wegen, dass man mit denselben Handkartenanzahl vorm Casten als nach dem Casten da ist und man hat ein paar Karten mehr oder weniger ausgetauscht. Aber klar, es ist nicht so stark wie in Legacy, das auf jeden Fall.
Ja, und ich finde es halt schade, dass es nicht Ponder geworden ist oder halt auch Preordain. Das sind beides zwei Karten, die im Historic wesentlich mehr angesehen erleben würden und auch mal aus diesem Schatten von Brainstorm ein bisschen rauskommen würden.
Ja.
Weil beide Karten sind auch im Modern gebannt. Aber sie leben halt meiner Meinung nach immer im Schatten von Brainstorm. Und hier sieht man es auch wieder ganz deutlich.
Ja, also es ist halt auch, oder ein anderes Ding, was ich halt auch sehr stark finde, oder was vielleicht stark sein könnte, aber ich gar nicht so weiß, ob es in Historic genug Support dafür gibt, ist, du hast es eben schon erwähnt, Storm. Wir haben Grapeshot, wir haben Tendrils of Agony, wir haben noch ein paar andere, wir haben Mind's Desire. Das sind alles sehr, sehr gute Storm-Karten. Allerdings haben in den Formaten, wo Storm dann auch gibt, deutlich mehr Support-Pieces wie Manamorphous oder halt eben diese Free-Spells, die es halt gibt. Es gibt in Historic, das will ich auf jeden Fall sagen, es gibt in Historic das Storm-Artefakt deckt, was, glaube ich, mit Aether Flux Reservoir arbeitet. Und dann eben mit diesen ganzen Mana Rocks, beziehungsweise 2-Mana-Artefakten, die dann eben so falls für 2-Mana tappen und die dann quasi dadurch mehr und mehr durch die Karte durchgehen, also durch das Deck plus durchgehen.
Plus das Paradoxal Outcome, oder nicht?
Oh, das kann sein. Genau, Aether Flux Reservoir war nochmal was anderes, ne? Das war die.
Nee, Aether Flux Reservoir ist der Finisher davon.
Ja, ja.
Ich meine, es wäre Paradoxal Outcome, der das Ganze dann resettet und den Storm erhöht. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt im Ding war.
Ja.
Im Historic. Aber ich weiß, was du meinst. Das Interessante dabei ist, ich glaube, in diesen Decks ist das Blocksritter war einfach besser.
Ja, das kann.
Weil es einfach ein Artefakt ist. Der große Punkt, was ich halt schwierig finde, ist, erstens, wir haben, soweit ich das mich erinnere, Baral drin. In Historic.
Ja.
Und der macht die ganzen Sachen ja sehr viel günstiger.
Ja, und auch diesen Goblin, den Electromancer.
Genau, den Electromancer, der es halt auch günstiger macht. Wir haben, wenn ich es richtig erinnere, haben wir keine Art von Ritual drin. Nee. Und dadurch, dass Dark Ritual auch nicht in das Format reinkommt, was sehr gut ist, haben wir das auch nicht da drin. Das ist schon mal gut. Aber sie limitieren sich damit auch automatisch, dass sie wenig Rituale printen demnächst. Mhm. Und wenn doch, müssen sie anfangen, Rituale im Historic, Entschuldigung, zu bannen. Das finde ich strange irgendwo. Aber sie haben halt auch den Support, also mal abgesehen von den Archive-Karten, sie haben den Storm-Support schlechthin gedruckt mit dem Tutor, der einfach eine Instant oder Sorcery aus dem Deck sucht. Mhm. Das in Kombination mit den Storm-Karten, das macht mir halt echt Angst.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, wenn es um Storm-Payoffs gibt, finde ich fast schon Tendrils of Agony den besseren Storm-Finisher für Historic als Grapeshot, auch wenn Grapeshot natürlich ikonischer ist. Aber ich glaube halt, wie du schon sagst, das große Problem an Storm in Historic wird halt den Storm-Count hoch genug kriegen, damit halt ein Tendrils of Agony dann tatsächlich auch ausreichend ist. Aber
so, ganz kurz, Grapeshot ist nicht Historic, also nicht historisch. Grapeshot ist Time Spiral und Tendrils ist urig alt. Also das ist ein kleiner Unterschied. Ich weiß, was du meinst, weil es halt im Modern, viele Modern-Leute kennen das ja ganz hart. Grapeshot ist da wirklich gut. Aber die Sache, wo ich am meisten Angst vor habe, ist weder Grapeshot noch Tendrils, sondern Mind's Desire.
Ja, das kann auch sehr
sein. Es ist zwar ein 6-Mana-Spell, aber der 6-Mana-Spell sagt, man mischt sein Deck, deckst die oberste Karte auf und darf die Karte casten. Und das mit Storm.
Ja.
Und dann, guck, hier ist mein Ugin, guck, hier ist mein Planeswalker Nummer 2, guck mal, hier ist mein egal was. Das ist so stark. Und das Stärkste, was du damit erwischen kannst, ist ein neues Mind's Desire.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist halt das ist halt die Gefahr von Storm. Aber in gewisser Weise bin ich zumindest momentan noch zuversichtlich, dass es nicht instant broken sein wird.
Ich hoff's sehr.
Aber da schauen wir mal. Eine Karte tatsächlich, über die ich deine Meinung gerne mal haben würde, weil ich glaube, sie ist nur in Legacy legal und auch wird dort gespielt, ist Mizzic's Mastery. Eine 4-Mana, 3 generische, 1 rote Sorcery mit dem Text Exile Target Card. That's an instant or sorcery from your graveyard. For each card exiled this way, copy it. And you may cast the copy without paying its mana cost. Exile Mizzic's Mastery. Und dann hat's noch Overload für 5 und, also 5 generische und 3 rote. You may cast the spell for its overload cost. If you do, change its text by replacing all instances of target with each. Ist meine Erinnerung da richtig, dass das eine Karte ist, die in Legacy gespielt wird, oder vertauscht ihr gerade was?
Das vertauscht du gerade mit Past and Flames. Past and Flames lässt halt Instant Sources am Friedhof casten. Mhm. Die wird gespielt. Mizzic's habe ich gespielt im Commander.
Mhm, okay.
Und wenn ich die Karte aber jetzt richtig auf dem Schirm habe und das dann mit Faceless Looting kombiniere und ein paar Storm Spells, die ich dann im Friedhof schmeiße und dann aus meinem Friedhof ein paar Stormspells hintereinander caste, die dann jeweils noch mal den Storm triggern.
Ja.
Das ist mächtig, glaube ich. Ich weiß, es wird halt auf jeden Fall nicht so broken sein wie sonst. Mhm. Aber es ist wirklich gut. Also Mizzic's Mastery ist eine wirklich gute Karte. Und wenn es nur ist, ich habe haufenweise Burnspells im Friedhof und caste die halt noch mal.
Ja.
Für eben diese 6-7 Mana, was einfach nett ist.
Ja, das stimmt. Sonst, was mir noch sehr krass aufgefallen ist in der Liste von Karten, neben zahllosen anderen, also eigentlich ist die gesamte Liste busted. Es ist,
ja.
Mystical Archive ist das bessere Historic Anthology eigentlich.
Ja, das stimmt.
Weil da mehr Einfluss drin herrscht als in Historic Anthology. Aber zum Beispiel Primal Command. 5 Mana, 3 generische, 2 grüne für eine Sorcery, choose 2, target player gains 7 life, put target non-creature permanent on top of its owner's library, target player shuffles their graveyard into their library, search your library for a creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Finde ich extrem stark. Also einfach nur Main Deck eine Möglichkeit zu haben, Graveyard Hate drin zu haben, gegen eventuell Faceless Looting Decks oder andere, dann du hast einen quasi Time Warp, wenn man so will, drin, in dem Sinne, dass man quasi dem Gegner eine Landkarte aufs Deck legen kann und er zieht zumindest keine neue Karte. Später im Spiel kann das schon sehr schwierig sein. Gegen Aggro-Decks hast du diese Gain 7 Life, was ein Riesenschritt ist. Und dann kriegst du davon noch 2 zur Auswahl. Also du kannst da kombinieren, wie du willst.
Oder du kannst dir noch eine Kreatur raussuchen. Ist ja noch, meiner Meinung nach, immer noch der Oldtime. Wenn du nichts anderes machen kannst, dann kannst du damit 7 Leben generieren und eine Kreatur raussuchen in Grün.
Ja.
Ich habe gehört, Grün ist gut darin, Kreaturen zu spielen, wenn sie 5 Mana oder mehr haben. Das sind coole Kreaturen. Also, das sind so gute Karten.
Ja, also, ich bin auf jeden Fall begeistert von Mystical Archives Karten für Historic spielerisch.
Ja.
Was umsetzungsmäßig geht, finde ich das super, super schlimm, dass sie eigentlich alle neuen Karten, die nicht standardlegal sind, entweder Rares oder Mythic Rares gemacht haben, damit man auch schön die Wildcards aufbraucht. Das ist mal wieder so ein typischer Punkt von wegen, warum hasst ihr uns so sehr, Wizards of the Coast? Aber sonst eigentlich, was die Deckvielfalt angeht, glaube ich, ist das ein netto positives. Und durch solche Aktionen bekommt halt Historic immer mehr so eine eigene Identität mit jetzt
auf jeden Fall.
Teilweise Legacy-Karten, die nicht in Modern sind, und dann andere Karten, die dann noch mal die eine große Überschneidung mit Pioneer haben. Und das ist ein sehr eigenes Gefühl.
Ja, ich find's auch großartig tatsächlich, weil ich bin gerade die Listen mal durchgegangen, wenn ich alleine schon sehe, da ist ein Tefris Protection drin.
Ja.
Tefris Protection als eine weiße Defense-Karte würde im Legacy nie gespielt, ist eine Commander-Karte, schlechthin.
Ja.
Kann aber in sowas wie Historic einfach mal getestet werden, ob die Karte nicht doch irgendwie einem Blau-Weiß-Kontrolldeck ein Timewalk sein kann. Was sie sein kann, was einfach eine gute Karte ist. Und weil man halt sich selber und das komplette Board aus dem Spiel nimmt und sagt, hey, diese Runde spiele ich nicht mit. Ah, wir spielen nur zu zweit. Ja, dann musst du halt mit dir alleine spielen.
Ja.
Das ist halt sehr, sehr cool. Und sie können da halt testen. Im Pioneer ist es sehr schwierig, weil sie können ins Pioneer vielleicht neue Karten reinbringen und sie dann an, ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachgeguckt, ob diese Mystical Archive-Karten Pioneer legal sind, weil ich glaube nicht.
Nee.
Weil dann müssten sie auch halb Standard legal machen und, das ist super schwierig.
Ja.
Aber Historic können sie mittlerweile so einen richtig schönen Touch geben.
Ja.
Und ich finde diese Version immer noch besser, als eine schlechte Anthologie rauszubringen.
Das kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Also dadurch, dass halt jetzt wirklich so ein riesen Powerboost mit drin ist und wir sagen immer, die Karte funktioniert ein bisschen wie Time Warp. Time Warp ist übrigens auch mit in der Liste drin. Also für alle Leute, die noch nicht genug von Nexus of Fate hatten, können sich auf mehr davon irgendwie drauf einlassen. Ja. Aber ja, es ist ein sehr starkes Format. Und ich finde auch, ich bin mal wirklich gespannt, wie die Popularität von Historic aussehen wird, wenn es wieder Paper gibt. Denn ich finde, die Chance ist relativ groß, dass Historic sogar so interessant sein könnte, dass es halt darüber hinaus, über Arena hinaus vielleicht sogar spielbar wird. Aber das ist natürlich eine Mutmaßung und das weiß ich nicht. Aber ich finde Historic
sehr stark. Dieselbe Mutmaßung habe ich allerdings auch.
Bitte?
Dieselbe Mutmaßung habe ich allerdings auch. Ich habe ein bisschen Angst dadurch, dass sie hingehen und dann sagen, okay, ihr kennt doch dieses Pioneer-Probe, was wir mal probiert haben. Das schieben wir jetzt beiseite und lassen einfach das Historic sein. Also, dass sie diesen Slot vom Pioneer einfach durch Historic ersetzt.
Ja.
Und da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Ja, aber ansonsten, ich gehe auch davon aus, dass das wirklich früher oder später, wenn sie weiter so machen, wie sie es bisher machen, das wird ein Paper-Format auch.
Ja, klar. Wird auf jeden Fall spannend, deinen Leuten zu erzählen, was alles legal ist und warum. Aber
oh, ja.
We cross the bridge when we come to it. Ich würde sagen, wir haben für diese Woche erstmal genug gelabert zu Strixhaven. Ja. Keine Sorge, Top-Listen gibt es nächste Woche, wo wir auch ein bisschen mehr vom Set noch gesehen haben. Das haben wir uns jetzt mal geschenkt, weil wir sehr viel auf dem Radar hatten. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze hier seht auf YouTube, beziehungsweise da uns gerne unterstützen wollt, dann gebt uns doch ein Like, gebt uns ein Abo. Schaut auch beim Marc bei MTG Blackset vorbei, schaut euch da den grandiosen Legacy- und Unboxing- und Review-Content an. Wenn ihr das Ganze auf Spotify oder Apple Podcasts hört, gebt uns ein positives Review und liked und was auch immer dann auf eurer Plattform möglich ist. Wenn ihr darüber hinaus noch mit uns in Kontakt treten wollt, kommt ins Discord. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut gerne in, auf Patreon vorbei. Da haben wir super Unterstützer, unter anderem die Witch667. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle. Und Marc, ich denke mal, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder mit mehr Strixhaven News.
Gerne, gerne.
In dem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.